Places to go. Herzlich willkommen bei Places to go, dem Podcast der Reiseplattform Plazy.travel. Und wir stellen euch hier ja immer ja, ganz, ganz besondere Orte vor. Places to go eben.
Ja, und das im Wortsinn to go, nämlich immer in unter 10 Minuten. Also schön auf den Punkt. Mein Name ist Katrin Sander.
Ich bin Inka Schmeling und in dieser Episode heute, da nehmen wir euch mit an die Loire. Mit gut 1000 Kilometern der längste Fluss in Frankreich.
Ja, aber klar, wir fokussieren uns in diesem Podcast immer, zeigen euch nicht den ganzen Fluss und das machen wir auch jetzt, denn es geht heute nur um das sogenannte Tal der Könige. Also das Loire-Tal zwischen Sully-sur-Loire bei Orléans und Chalon-sur-Loire bei Angers. Das ist etwa 280 Kilometer lang und neben Weingütern und wirklich vielen schönen kleinen Altstädten findet ihr hier vor allem Schlösser. Und zwar richtig, richtig viele Schlösser. Es sind deutlich über 300.
Ja, das ist eine Schlösserdichte, die vermutlich selbst einen Mann wie Leonardo da Vinci beeindruckt haben dürfte. Der hatte in seinem Leben natürlich schon einiges gesehen an Prunk, aber ja, dann kam er 1516 hierher, zog selbst in eines dieser Loire-Schlösser ein. Und warum er das getan hat, wo er hier an der Loire seine Spuren hinterlassen hat und wieso Frankreich noch heute von Da Vincis Aufenthalt hier an der Loire profitiert, das erzählen wir euch jetzt.
Leonardo da Vinci war 64, als er im Jahr 1516 vom Vatikan an die Loire zog. Angeblich soll er auf einem Maultier damals über die Alpen hierher geritten sein und hatte 3 berühmte Gemälde mit im Gepäck. Die kann man genau deswegen heute alle im Pariser Louvre sehen und nicht zum Beispiel in den Uffizien in Florenz oder in den Vatikanischen Museen in Rom. Das sind die Bilder Johannes der Täufer, Anna Selbdritt und die berühmte Mona Lisa.
Ja, man muss wissen, der damalige französische König Franz I., der war so ein richtiger Da Vinci-Fan. Er hatte ihn höchstpersönlich eingeladen und Da Vinci, der hat das damals gerne angenommen. Denn in Italien, im Vatikan, da war sein Stern so ein bisschen am Sinken, muss man sagen. Er galt irgendwie jetzt so langsam als alt, als nicht mehr ganz so en vogue. Und viele spannende Aufträge gingen so zu dieser Zeit an jüngere Kollegen von ihm. Zum Beispiel das berühmte Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle an Michelangelo. Auch Raphael stand hoch im Kurs. Und deswegen dachte dann Da Vinci wohl, okay, dann ziehe ich jetzt mal vom Tiber an die Loire. Er wurde hier auch bestens einquartiert. König Franz I. hat ihm ein eigenes Schloss hier gegeben, am Rande von Amboise. Das Château du Clos-Lucé.
Das hat er auch gemacht, der König, damit er Da Vinci schnell sehen konnte. Und sein königliches Schloss, das lag gerade mal 500 Meter entfernt und war sogar durch einen unterirdischen Geheimgang mit Da Vincis Schloss verbunden.
Dieser Geheimgang und überhaupt diese hohe Zahl an Schlössern hier, das hat alles seinen Ursprung im 14. und 15. Jahrhundert, also kurz vor Da Vincis Ankommen. Im Hundertjährigen Krieg zwischen Frankreich und England, da floh der französische Hof und mit ihm ja auch das gesamte Gefolge, der gesamte Adel von Paris hierher an die Loire. Für Jahrzehnte hat sich damals das Machtzentrum hierhin verlagert und als dann der Krieg vorbei war, ja, da haben die Leute natürlich ihre Schlösser immer noch weiter genutzt, dann vor allem als Sommerresidenzen.
Ja, und das sind wirklich prunkvolle Schlösser, denn was hier auffällt, ist ja eben nicht nur, wie viele es gibt, sondern auch, wie prächtig die ausgestattet sind. Und das liegt daran, dass ja die allermeisten dieser Schlösser in der Blütezeit der Renaissance gebaut wurden, also Schloss Amboise zum Beispiel, also das Schloss, in dem der König wohnte, das hat sogar den ersten Renaissance-Garten überhaupt in ganz Frankreich. Und auf dem Gelände dieses Schlosses, in der Schlosskapelle, da wurde dann auch Leonardo da Vinci bestattet.
Er lebte keine 3 Jahre an der Loire. 1519, da starb er in seinem Château du Clos-Lucé und beide Schlösser, also einmal Schloss Amboise, wo der König lebte und wo Da Vincis Grab ist, und eben dieses Château du Clos-Lucé, wo Leonardo da Vinci seine letzten Jahre verbrachte und dann starb, die sind beide heute öffentlich zugänglich. Was bei Leonardos Schloss, finde ich, sehr nett ist, ist, dass man hier in den Räumen in der Ausstellung irgendwie so ganz schön gezeigt bekommt, ja, in was für verschiedenen Bereichen dieses Universalgenie gearbeitet hat und von den vielen technischen Erfindungen, die er ja in seinem Leben gemacht hat, sind einige sogar hier im Schlosspark nachgebaut.
Alle wichtigen Infos zu diesen beiden Schlössern, zum Besuch dort, die schreiben wir euch in unsere Shownotes auf plaisy.travel. Und außerdem findet ihr auch da noch Infos zu einem dritten Schloss, an dem Leonardo da Vinci auch Spuren hinterlassen hat, die bis heute sichtbar sind, begehbar sind sogar. Und in das sogar die Mona Lisa im 20. Jahrhundert nochmal eingezogen ist.
Mit dem Bau von Schloss Chambord begann König Franz I. in dem Jahr, in dem Leonardo da Vinci hier an der Loire starb. Es liegt gut 50 Kilometer Loire aufwärts bei dem sehr hübschen Ort Blois. Und heute gilt es als das ja prächtigste und mit insgesamt 440 Zimmern auch als das größte Loire-Schloss. Magnet ist hier außerdem ein Gebäudeteil, den Leonardo da Vinci noch vor seinem Tod entworfen hat und der irgendwie sehr, sehr typisch ist für ihn und überhaupt für sein Schaffen.
Nämlich eine Treppe, eine Wendeltreppe, und zwar eine mit zwei so ineinander verschränkten Spiralen, die sich um einen Kern winden und dabei aber nie kreuzen.
Also eigentlich genau wie bei einem DNA-Strang, diese berühmte Doppelhelix, die ja aber erst in den 1950ern entdeckt wurde.
Leonardo da Vinci war eben seiner Zeit in vielen Bereichen weit voraus.
Ja, definitiv.
Und diese Doppelhelix-Treppe, die hat einen ganz praktischen Vorteil, denn hier können zwei Menschen gleichzeitig hoch und runter steigen und sich dabei nicht direkt begegnen. Der König, der war angeblich davon so fasziniert, dass er das immer wieder gemacht hat.
Also rauf und runter.
Aber immer alleine.
Ja, und genau das kann man aber heute noch tun. Vielleicht nicht ganz so alleine wie damals der König. Schloss Chambord ist ebenfalls zu besichtigen. Und ich würde dringend auch dazu raten, an der Kasse hier eines dieser Histopads auszuleihen. Das ist nämlich so ein bisschen hier wie so ein Schnelldurchgang durch die französische Geschichte. Und damit wird das total anschaulich, weil man auf diesen Histopads ja sich viel anhören kann zu den Menschen, die hier in den letzten 500 Jahren gelebt haben, zu den Ereignissen, die hier stattgefunden haben. Und man kann sich auch ganze Räume dann mit Augmented Reality wieder richtig auferstehen lassen.
Eine spannende Epoche, ein spannendes Kapitel, das gibt's oben auf dem Dach, das ist dort rekonstruiert, denn im Zweiten Weltkrieg, da war Schloss Chambord das Depot für Kunstwerke, die aus den Pariser Museen, vor allem aus dem Louvre, hier in Sicherheit gebracht wurden. Und zu dieser Zeit kehrte dann eben auch die Mona Lisa zurück an die Loire, und zwar ja rund 450 Jahre, nachdem Leonardo da Vinci sie auf seinem Maultier über die Alpen nach Frankreich gebracht hat.
Ja, und dann ausgerechnet in das Schloss, in dem sich ihr Schöpfer mit dieser visionären Treppe verewigt hat.
Ja, Leonardo überall.
Genau, alles gehört zusammen. Alle drei Schlösser, die mit den letzten Jahren von Leonardo da Vinci eng verbunden sind, sind auf jeden Fall echte Places to go. Und auf plaisy.travel findet ihr, wie gesagt, noch viel mehr Informationen zu allen dreien. Und natürlich auch zu vielen anderen Places to go auf der ganzen Welt. Das hier ist schon Episode 123 von Places to go. Hört euch sehr gerne auch mal durch unsere anderen Episoden durch. Und am besten abonniert ihr uns einfach gleich, dann verpasst ihr keinen Place to go mehr.